Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management in More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, ich hoffe, man hört das nicht, aber ich bin tatsächlich wieder on the road. Ich sitze im Auto auf dem Weg nach Ludwigsfelde. Morgen ist Führungskreissitzung und da werde ich mal ein bisschen was zu den laufenden Projekten innerhalb der IT präsentieren dürfen und natürlich auch über die durchaus signifikanten Veränderungen in unserem Service-Provider-Setup berichten. Also ganz spannender Termin morgen. Und wenn ich schon auf dem Weg bin und dann eben in der Rolle des Interims-CDIO, dann ist das, glaube ich, auch ein guter Moment, wieder eine Episode aufzunehmen in der Serie The Life of a CIO, A Report from the Trenches. Und ich komme sicherlich dann nochmal so ein bisschen auf ein paar Erfahrungswerte aus diesem laufenden Projekt mit der KWC zu sprechen. Aber was ich auf jeden Fall kurz nochmal reflektieren möchte, ist, was ich jetzt eben im Rahmen eines anderen Projekts gerade so erlebe, so an Erfahrungen eben auch sammeln darf. Oder es ist nicht unbedingt jetzt eine neue Erfahrung, sondern vieles von dem, was ich eben auch schon in einigen der vorangegangenen Folgen zum Thema Dienstleisterauswahl hier so versucht habe, so ein bisschen einzuordnen und auch Hintergrundinformationen zu liefern, euch vielleicht hier und da auch eine Entscheidungshilfe zu geben, bestätigt sich jetzt eben auch in diesem Projekt. Also ich begleite ein mittelständisches Unternehmen bei der Ausschreibung von eben entsprechend Service-Themen, angefangen von Service-Desk über End-User-Computing-Support, über klassische Infrastruktur-Themen wie Server-Management, Datenbank-Management, Netzwerk-Management, Security-Management bis hin zum Applikations-Management-Support. Also auch SAP ist mit dabei und noch ein paar andere Applikationen. Also durchaus ein breiter Fächer von Themen, die dort eben jetzt zur Ausschreibung stehen. Und jetzt haben sich natürlich auch Dienstleister darauf beworben. Unter anderem hatte ich eben jetzt gerade einen Termin, wo Infosys dann zu dieser Ausschreibung noch Fragen gestellt hat und einfach besser verstehen will, wo liegen die Komplexitäten, wo liegen die Probleme, welches Operating Model wünscht sich dann eben auch der Kunde. Und wie ist das Team momentan organisiert auf Seiten des Kunden? Wie soll das dann vielleicht dann eben auch zukünftig aussehen? Welche, ich sage jetzt mal, Mengengerüste aus den, Mengenangaben, die es jetzt eben in dieser Ausschreibung gibt, werden dann eben auch wirklich beim Dienstleister landen. Und viele, viele andere Fragen, teilweise doch sehr detailliert. Aber was man sicherlich ganz klar feststellen muss, ist, dass insbesondere die großen Dienstleister, und wie gesagt, ich hatte jetzt die Infosys im Call, gestern war es die Wipro, in der letzten Woche war es die Stefanini. Was ich wirklich einfach mal so nochmal für mich so zusammenfassen kann, ist, diese Dienstleister haben wirklich eine hochgradig standardisierte Servicelösung im Angebot. Ja, also das ist fast schon eben so wie Plug and Play. Ja. Also ich möchte das mal mit so einem Thema vergleichen, was ja jeder von uns jetzt auch im privaten Leben sicherlich immer mehr erfährt. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele verschiedene Steckertypen es gab. Jetzt ist eben Standard der USB-C-Stecker. Ne? Und jedes Gerät, was du kaufst, hat jetzt eben diesen USB-C-Stecker. Ne? Und das, was die Dienstleister machen, ist faktisch also genau jetzt eben so einen USB-C-Stecker zu liefern, damit man sich beim Kunden da so reinstöpseln kann. So möchte ich das jetzt mal vergleichen. Jetzt müsste man aber ja davon ausgehen, dass aber auch jeder Kunde dann eben auch, wenn man so will, eben die Möglichkeit hat, einen USB-C-Stecker auch zu bedienen, in Anführungsstrichen. Ja, also dass es eben dann eben auch eine Steckerverbindung gibt für genau diesen Steckertyp. Ja, da glaube ich, wird's etwas herausfordernd. Ne? Also was meine Wahrnehmung ist, wie gesagt, die Unternehmen sind hochgradig professionell, die haben ihre Prozesse mittlerweile auch maximal automatisiert. Da sind auch schon KI-Lösungen im Einsatz, um beispielsweise aus den eingehenden Tickets Rückschlüsse zu ziehen auf mögliche Probleme und deren Ursachen und dann eben fast schon so in so einem Art präventiven Ansatz Probleme anzugehen, bevor sie, ich sage jetzt mal, wirklich zu einem echten Incident führen oder eben sonst, ich sage jetzt mal, jetzt ein größeres Problem verursachen. Soweit sind diese Unternehmen schon. Ne? Abgesehen davon, dass sie natürlich noch andere Möglichkeiten haben und beispielsweise dann eben aus der Vielzahl von Tickets automatisiert Knowledge-Base-Artikel abzuleiten, das ganze Thema Ticket-Forwarding oder das Catch-and-Dispatch zu automatisieren. Und da rede ich jetzt nicht über irgendeine Telefonsteuerungsanlage, drücken Sie die 3, wenn Sie mit jemandem aus dem SAP-Team sprechen wollen, sondern wirklich aus der Schilderung eines Problems ist das System, was das Ganze eben im Hintergrund unterstützt oder das Tool dann in der Lage, dann eben wirklich das sehr gezielt dann an die jeweiligen Experten weiterzuleiten, das oder den Input von diesen Experten aufzunehmen, dann eben für die Lösung des Problems im Hintergrund sozusagen so ein bisschen zu sorgen, ja. Das haben die heute schon. Das ist alles im Leistungspaket mit dabei. Und natürlich haben die, gerade die großen Dienstleister, in der Regel auch wirklich hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, wenn man so will, fast schon für jedes Thema irgendwie Rede und Antwort stehen können. Es ist natürlich dann die Frage, ob das genau diejenigen sind, die jetzt in so einem Termin glänzen und zeigen, dass sie es können. Ne? Das ist dann die Frage, welches Team hat man dann tatsächlich da sitzen? Das ist... Ich sage nochmal, dazu habe ich ja eine eigene Folge gemacht oder nicht nur eine, wo ich meine persönlichen Erfahrungen eben aus dem Projekt der KWC dann, sagen wir mal, so ein bisschen auch geschildert habe. Ja. Nichtsdestotrotz, kommen wir nochmal auf den Punkt zurück. Also die Dienstleister haben sich da maximal professionalisiert, ne? Folgen natürlich da auch den typischen Frameworks, sei das ITIL V4 oder da mal irgendwelchen ISO-Normen im Bereich IT-Service-Management, wie zum Beispiel der ISO 20000, die können die 27001 hoch und runter beten, sind natürlich auch entsprechend technologisch abgesichert, ja, haben auch Vorkehrungen getroffen im Sinne von Datenschutz etc. Also wie gesagt, das ist so fast schon so eine kommoditisierte Leistung. Also du kannst die nehmen, ne? Und dann haben die eben auch zum Beispiel so Abrechnungsmodelle, zum Beispiel nach der Anzahl der bearbeiteten Tickets. Da weißt du ganz genau, ne, 1000 Tickets kosten x 1000 Euro. Super. So, und jetzt kann ich sagen, Wahnsinn, ja, und da muss man wirklich sagen, da hat es in den letzten Jahren, glaube ich, extrem viel Entwicklung gegeben, und wo früher viel Mensch auf ein Problem geschmissen wurde, sehe ich eben, dass die Dienstleister mittlerweile auch Technologien für sich nutzen, um einfach auch effizienter zu sein, professioneller zu sein, standardisierter zu sein. Ja, also diese, nochmal, sagen wir, diese Standardisierung oder dieser Druck der Standardisierung, der ja von den Softwareherstellern auch so ein bisschen forciert oder der von denen erzeugt wird, nicht forciert, ist Quatsch. Ne? Also die drücken so ein bisschen die Kunden natürlich auch in so eine etwas standardisiertere Welt. Ne? Also man sieht das mit SAP, mit der Public Cloud. Ja, ich meine, dann gibt's dann immer diesen Anschein auch von einer gewissen kundenbezogenen Anpassungen, Customization, ne? Das macht man dann aber eher so so an der Außenkante über so Lösungen mit Low-Code, No-Code. Ne? Aber der Rest in der Lösung selber, das ist heute eben weitgehend Standard. So. Also da gibt's definitiv einen Druck von den Softwareherstellern und ich sehe natürlich auch, wie viele Unternehmen an dieser Herausforderung für sich schon zu knabbern haben. Ja? Und dann doch lieber sagen, ja, dann bleibe ich aber mal mit meinem SAP-System trotzdem in der RISE Private Cloud Edition, weil dann habe ich ja immer noch meine ganzen Custom T-Codes und was weiß ich nicht und dann na, meine ganzen individuellen Objekte, die ich dort eben erzeugt habe und das habe ich gemacht, weil, ne, und wie gesagt, ich hatte ja auch mal eine Folge aufgenommen, jetzt nicht im Kontext von dieser Serie Life of a CIO, Report from the Trenches, sondern im letzten Jahr habe ich mal auch eine Folge aufgenommen zum Thema Conway Law, Inverse Conway Law. Vielleicht war das sogar im Rahmen von dieser CIO-Serie. Egal, wer sich noch an diese Serie erinnern kann, kann ich euch nur empfehlen, das noch mal anzuhören. Es gab ja eine ganze Weile eben diesen Ansatz, das Conway Law, ja, also wo letztendlich Unternehmen erstmal für sich entscheiden, dass zur Umsetzung ihrer Unternehmensstrategie bestimmte Prozesse notwendig sind und bestimmte Abläufe, eine bestimmte Organisationsstruktur. Ich weiß nicht, ob man das immer wirklich sagen kann, dass das völlig so klar ist im Sinne, das ist auch wirklich final sinnvoll. Ne? Also Dinge sind ja auch manchmal gewachsen und manchmal muss man auch Sachen sehr kritisch hinterfragen. Ich will jetzt gar nicht den Doji machen hier, wie das Elon Musk gerade macht und die gesamte amerikanische Regierung faktisch oder die ganze Administration oder die verschiedenen Institutionen dahinter zerschlägt und alle entlässt und sagt, wir machen nochmal hier alles von Anfang und, ne, also, aber da geht es ja um Governance Efficiency und manchmal ist es vielleicht auch so ein disruptiver Ansatz vielleicht auch mal angezeigt, ne, weil, wie gesagt, dass man jetzt sich als Unternehmen stellt und sagt, ja, wir haben das ja immer schon so gemacht, jetzt kommt da eben dieser Spruch, und damit waren wir erfolgreich, dann würde ich erstmal sagen, okay, wenn ihr damit erfolgreich wart und ihr habt damit Geld verdient, wäre vielleicht mal die Frage, könnte man mit einem leicht modifizierten Ansatz oder Änderungen in den Prozessen, in den Produkten dann doch noch erfolgreicher sein? Kann man mal die Frage stellen, also solange das Unternehmen profitabel ist, ist da erstmal alles gut. Ich will nur sagen, also gehen wir mal aus dieser Komfortsituation heraus, dem Unternehmen geht's gut, dann gibt's eben diesen Conway-Law-Ansatz, der dann gesagt hat, ja, pass auf, dann ist eigentlich die eingesetzte IT meistens irgendwie so eine Reflexion eben von diesen internen Abläufen. Also man hat dann Lösungen gesucht, die entweder der perfekte Fit waren für die jeweilige individuelle Anforderung oder Herausforderung, oder die Lösungen sind eben auf die individuelle Situation hin angepasst worden. Gegebenenfalls hat man sogar sogenannte Eigenentwicklungen in Verwendung. Ja? So, fein. Ja? Das war das Conway-Law und das haben wir über viele Jahre gesehen. Und ich habe, wie gesagt, im letzten Jahr dann eben darauf hingewiesen, dass ich momentan so eher so eine Gegenströmung wahrnehme, nämlich die sogenannte Inverse-Conway-Law. Also wo eigentlich eher dann diese ganzen Softwarehersteller wie zum Beispiel SAP hingehen und sagen, wir haben das jetzt bei mehreren tausend Kunden gesehen, das ist der Best-Practice-Prozess für Accounting beispielsweise. Und dafür gibt's dann eben auch einen entsprechenden Prozess, einen Workflow, wenn man so will, dafür die notwendigen Templates, also die Eingabemasken und so weiter und so fort, im Hintergrund auch ein Datenmodell, was dann eben genau diesen Prozess unterstützt. Und dann ist es so die Idee, ihr Kunden da draußen, ihr nutzt das jetzt. Und eigentlich gibt's auch gar keine Alternative mehr. Also ihr müsst das dann eben genau in dieser Sequenz durchlaufen, genau mit diesen Datenfeldern. Klar, hier und da kann man das noch leicht modifizieren. Und mein Gott, wenn eben die Unternehmensfarbe rot ist und nicht blau, dann kann man auch den Hintergrund ändern und dann fühlen sich alle wohl. Aber ansonsten bin ich eben eigentlich unterwegs mit Out-of-the-Box-Lösungen. Ja. Und das ist eben diese sogenannte Inverse-Conway-Law, also wo eigentlich das, nicht eigentlich, das Unternehmen dann sich an diese technischen Möglichkeiten, orientiert und nicht die Technik eben auf das Unternehmen hin angepasst wird. Also es hat durchaus eine ganz andere Qualität, was dann Technik an, ich muss fast schon sagen, so eine Steuerfunktion plötzlich übernimmt, ja. Oder eben auch als Limitierung plötzlich im Unternehmen so an Wirkung entfaltet. Ja? Und was ich jetzt aber eigentlich über diese ganze sozusagen etwas längere Geschichte versuche zu erklären oder eben worauf ich hinaus will, jetzt komme ich mit diesen ganzen Dienstleistern, ja, die so ähnlich wie eben so eine Out-of-the-Box Public-Cloud-Lösung Take it or leave it mit ihrem USB-C-Stecker kommen, ja, treffen jetzt auf eine IT-Organisation, die vielleicht gerade so in diesem Wandel ist, nämlich zu verstehen, dass man so aus diesem ganzen Customizing ihrer eigenen oder der eingesetzten Lösungen sich nun langsam rausbewegt, aber de facto immer noch genauso arbeitet und tickt, als wenn es eben diese Conway-Law-Welt noch geben würde. Ne? Also die es einfach auch gewohnt waren, bestimmte Arbeitsweisen auch nie kritisch zu hinterfragen. Ne? Also das war halt schon immer so. Ne? Also ich rede nicht nur von Technologie, sondern kommen wir mal auf den menschlichen Faktor oder eben auf die Frage, wie sehen die Prozesse aus, wer macht was, wie spielt man sich die Bälle zu. Und jetzt wird's ja spannend. Jetzt habe ich also auf der einen Seite den Dienstleister mit seinem hochprofessionellen, hochstandardisierten Ansatz. Und auf der anderen Seite eine Organisation, die, ich sage jetzt mal, ja auch in gewissen Routinen drin steckt, ja, die also, ich sag mal, wenn es um Veränderungen geht, eigentlich nur in Change-Request denkt, die sind vielleicht auch mittlerweile agil, ja, und ticken dann nach Issues, User Stories und Epics und was auch immer, ja, und setzen dann so und so viel Changes um, aber es ändert eben nichts an der Arbeitsweise, ja, also da sind eben immer noch, ich sage mal, vielleicht auch noch die gleichen Köpfe am Werken, wie vor 10, 15 Jahren. Und die haben aber auch noch so diese Philosophie im Kopf, ne? Also so dieses, ja, also ich muss mich auch selber um die Probleme kümmern und ich muss dem immer auch vollumfänglich auf den Grund gehen und also abgeben, was jetzt Verantwortung betrifft, schwierig. Hier und da muss ich auch sagen, führen natürlich solche Routinen auch zu einem gewissen wie soll ich sagen? Also das ist immer für mich so ein Grauschleier oder so ein Nebel, ne? Weil ich mich natürlich auch in dieser Situation so wohlfühle so im Sinne von, ich blende ja auch gerne dann mal Sachen aus, also auch Probleme, die es um mich herum gibt, ja? Ich fange an, mich zu fokussieren und zu spezialisieren und damit bin ich ja auch weniger austauschbar. Man kann auf mich nicht verzichten. Also Routinen führen eben auch zu einer Art Verkrustung. Ja? Ich will nicht sagen Bürokratie, lassen wir mal den Begriff zwar hier kurz mal genannt sein, aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern es sind eben einfach eingefahrene Prozesse, ja, wo man dann eben auch gerne mal die Dinge, die um einen herum passieren, vielleicht gerne mal ausblenden, weil geht mich ja nichts an, ist ja nicht mein Zuständigkeitsbereich. Also Routinen führen eben auch zu einem, ich sag's mal, zu so blinden Flecken. Und das finde ich jetzt ganz spannend, also in dieser Diskussion jetzt gerade bezüglich eben dieser Ausschreibung, merke ich, wie schwierig das eben auch ist für das Unternehmen, jetzt gerade diesen, ich will nicht sagen, diesen Wandel für sich erstmal zu verstehen, dass es hier einen Handlungsbedarf gibt, also dass das wahrscheinlich nur gut funktionieren wird mit dem neuen Dienstleister oder den neuen Dienstleistern, können ja auch mehrere sein, wenn ich das ganze Team, was da besteht, eben auch nochmal hart hinterfrage im Sinne wirklich der Teamzusammensetzung, der im Unternehmen noch benötigten Kompetenzen, der grundsätzlichen Arbeitsweisen, aber auch der Wahrnehmung von der IT auf Seiten des Business. Ja, und ich glaube, dieser Change-Prozess, der wird wahrscheinlich schwieriger werden, als am Ende zu sagen, pass mal auf, hier übrigens jetzt unser USB-Port, an den du jetzt den Stecker, wo du den Stecker reinstecken kannst, um uns aufzuladen. Ja, also das mal so als Zusammenfassung der letzten Erfahrungen, die ich jetzt hier eben aus diesen verschiedenen Gesprächen mit diesen, würde wirklich sagen, hochprofessionellen Dienstleistern jetzt eben nochmal sammeln durfte. Und so haben wir das jetzt, ich sag mal, um jetzt nochmal zur KWC zurückzukommen, so haben wir das jetzt eben auch bei der KWC versucht umzusetzen. Also, dass wir möglichst klar definierte Schnittstellen haben, ja, wo wir eben uns auch nicht jedes Mal wieder neu überlegen müssen, wer kümmert sich um was. Das fängt natürlich eben auch mal an, dass man die Governance dann kritisch nochmal hinterfragt, die eigenen Arbeitsweisen hinterfragt und wir uns jetzt eben auch überlegt haben, wenn das bindende Glied ist, wenn man so will, unser IT-Service-Management-Tool, ja, und das bestimmt im Wesentlichen eben die Art und Weise, wie dann bei uns Dinge ablaufen. Und das hat uns jetzt wirklich es ermöglicht, innerhalb, das muss man wirklich sagen, innerhalb von weniger als 6 Wochen all diese neuen Dienstleister jetzt in unsere Prozesse zu integrieren und übrigens parallel halt dieses Tool einzuführen. Also wie gesagt, wir leben bei der KWC definitiv jetzt das Inverse Conway Law. Und kann ich euch nur empfehlen, hört euch nochmal die alten Folgen dazu an und ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Wenn ja, dann bitte like das Ganze. Natürlich bitte, wenn möglich, abonniert den Kanal auf YouTube. Wie gesagt, das Ganze auch auf Video kann man mich wieder sehen, wie ich halt in meinem Auto sitze und dann irgendwie versuche, trotzdem mich auf den Verkehr zu konzentrieren. Und dann bis zur nächsten Folge. Bleibt mir als Zuhörer gewogen. Ja, und freue mich auf eure Kommentare und Anmerkungen. Bis dahin. Ciao.